MDR aktuell.
Die Bundesregierung will sparen, und zwar in allen Bereichen. Und die Bundesfamilienministerin Karin Prien von der CDU hat da eine Idee. Sie will den Anspruch auf Unterhaltsvorschuss einschränken, also den Zuschuss, den der Staat für den Lebensunterhalt von Kindern dazugibt, wenn ein Elternteil sich verweigert, keinen oder nur unregelmäßig Unterhalt bezahlt. Momentan wird dieser Vorschuss bis zum 18. Geburtstag des Kindes bezahlt. Künftig soll es ihn 2 Jahre weniger, nämlich nur noch bis zum Ende des 15. Lebensjahres geben. Damit könnten Bund und Kommunen sehr viel Geld sparen, meint die Ministerin. Aber was hält der Koalitionspartner von der Idee? Ich konnte vor der Sendung mit Truls Reichert darüber sprechen. Er ist der Kinderbeauftragte der SPD-Bundestagsfraktion. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Moin.
Was halten Sie denn von dieser Idee von Frau Prien? Sie sagt ja, der Unterhaltsvorschuss ist mittlerweile einer der größten Kostenfaktoren für die Kommunen. Ist es da nicht grundsätzlich richtig, wenn die Bundesfamilienministerin das jetzt angehen will?
Nee, das finde ich in der Form nicht richtig. Natürlich haben wir ganz große finanzielle Probleme bei unseren Kommunen. Das kommt aus verschiedenen Richtungen. Das ist natürlich nicht nur der Unterhaltsvorschuss. Und ich finde es schon sehr problematisch, dann auch noch in dieser Größenordnung bei den Familien einsparen zu wollen, denen es schon besonders schlecht geht, auch finanzieller Natur. Und dementsprechend werden wir da auch noch nacharbeiten müssen, wenn ein Gesetzesentwurf irgendwann dann im Parlament liegt.
Diesen Unterhaltsvorschuss bis 18 Jahre, Herr Reichert, den gibt es ja erst seit 2017. War gedacht als Entlastung eben für die Kinder von Alleinerziehenden. Inwiefern hat das denn wirklich geholfen? Hat sich deren Situation dadurch verbessert?
Naja, die Situation hat sich insofern schon verbessert, weil so am Ende des Monats schon mehr Geld in der Tasche ist. Das heißt aber nicht, dass es den Familien im Unterhaltsvorschuss allen gut geht. Im Gegenteil, wir haben uns ja eigentlich im Koalitionsvertrag vorgenommen, auch deren Situation zu verbessern durch die nur hälftige Anrechnung des Kindergeldes, weil wir durchaus wissen, dass das Familien sind, wo auch immer noch der Druck, der finanzielle Druck ganz besonders hoch ist und dass Familien sind, die ganz besonders Unterstützung brauchen.
Aber da hat Frau Prien ja auch schon gesagt, nee, das können wir auch nicht machen. Also das nur noch hälftig anrechnen, das Kindergeld, weil dafür einfach nicht die finanziellen Kapazitäten da sind.
Genau, das hat sie gesagt. Das haben wir durchaus vernommen, dass sie das gesagt hat. Ich finde, dass wir einen deutlich stärkeren Fokus auf die Familienpolitik in dieser Koalition jetzt richten müssen. Und da erwarte ich natürlich auch von der Bundesfamilienministerin, dass sie genau für ihre Belange auch mal ein bisschen lauter und deutlicher trommelt. Wir werden das tun und erwarten dasselbe auch von der Ministerin. Denn so die Kürzungen passieren lassen, das geht einfach nicht.
Na gut, aber die Sparvorgabe, Herr Reichert, die kommt vom Bundesfinanzminister, von Ihrem Parteikollegen Lars Klingbeil. Also das hat Frau Prien sich ja nicht ausgedacht. Und wenn man sich jetzt nochmal die Kosten für den Unterhaltsvorschuss genauer anguckt, die haben sich ja tatsächlich seit dieser Reform wohl vervierfacht auf 3,2 Milliarden Euro im Jahr 2024. Die Kommunen zahlen davon 60%. Also das ist ja schon eine Hausnummer. Wo sehen Sie denn einen Hebel, um diese Kosten einzudämmen oder vielleicht auch gerechter zu verteilen?
Ich finde, dass wir ganz prioritär darauf gucken müssen, wie wir die Rückgriffsquote erhöhen können. Das ist nämlich, finde ich, eine schreiende Ungerechtigkeit, dass wir eine Rückgriffsquote auf den Unterhalt, also das, was sich der Staat dann von den säumigen, meistens Vätern zurückholt von 17, 18%, das ist zu niedrig. Es gibt Kommunen wie meine in Nordfriesland, wo wir 28% schaffen, und es gibt Studien, die sagen, wir müssten eigentlich die Hälfte schaffen können. Und bevor wir das nicht ausreizen und da mal kreativer und durchsetzungsfähiger werden gegenüber den Vätern, die zwar zahlen könnten, aber rumtricksen, können wir doch nicht wirklich auf die Idee kommen, in diesem großen Stil bei den betroffenen Familien, also meistens die Frauen und vor allem die Kinder, zu kürzen.
Aber
und
was
ist der Punkt.
Aber was dieses Thema Rückgriff angeht, auch da hat die Bundesfamilienministerin ja eine Idee. Frau Prien sagt, man soll, wenn da falsche Angaben gemacht werden, eben von den säumigen Unterhaltszahlern, dann soll denen der Führerschein beispielsweise entzogen werden können. Glauben Sie, dass das wirklich ein Hebel ist? Ändert sich dadurch was?
Nee, ich glaube das nicht, auch wenn dieser Vorschlag auch explizit als Beispiel im Koalitionsvertrag festgehalten ist. Ich sehe den kritisch, weil am Ende geht es ja schon auch darum, dass wir möchten, dass die meistens, wie gesagt, aber nicht immer Väter, Erwerbseinkommen erzielen. Und da ist der Führerschein oft auch eine Voraussetzung. Das heißt, mein Gerechtigkeitsempfinden würde dieser Punkt natürlich treffen, aber es könnte durchaus nach hinten losgehen. Und
Ist
das
nicht
wollen wir ja
zielführend.
nicht. Ich glaube, dass wir da auf andere Ideen kommen müssen. Und wir haben ja ein ganz prominentes Beispiel bekommen, wie das Argentinien gemacht hat zur Fußball-WM. Die haben den säumigen Vätern verweigert, zur Fußball-WM in die USA zu reisen. Und das ist ja nur ein Beispiel, aber ganz klar zu sagen, wer zahlen kann, aber es nicht tut an seine eigenen Kinder, der hat dann auch nicht die Möglichkeit, für mehrere tausend Euro ein WM-Spiel im Ausland zu gucken. Und ich will jetzt nicht sagen, wir sollen diesen Vorschlag oder diese Idee eins zu eins übernehmen, aber ich glaube, da gibt es andere kreative Varianten, mit denen wir die säumigen Unterhaltspflichtigen treffen können, ohne uns da ins eigene Fleisch zu schneiden.
Sie haben ja schon gesagt, bei Ihnen in Nordfriesland läuft es immerhin schon ein bisschen besser als im Bundesdurchschnitt. Was machen Sie denn anders?
Wir haben zum Beispiel den Vorteil, dass wir ganz, ganz viele Behörden in unseren Sozialzentren oder Ämtern an einem Ort haben. Also da sitzt das Jobcenter, die Wohngeldstelle und das Jugendamt in einem Gebäude, in einer Räumlichkeit. Das macht die Wege und den Austausch in der Behörde schon mal einfacher. Doch da müssen wir noch weiter ansetzen. Es geht jetzt darum auch, dass wir über automatischen Datenaustausch zwischen allen Behörden, also beispielsweise Jobcenter, Arbeitsagentur, Jugendamt und auch der Zoll sprechen, damit alle wissen, wie die Situation dessen, der Unterhaltsschuldner ist, gerade ist. Und das ist auch ein Hebel neben den, ich sag mal, sanktionierenden Maßnahmen.